Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Und mit der Schriftstellerin Julia Frank heute hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Miriam C.
Sie haben Ihr neuestes Buch dabei, Frau Frank. Ich ertrinke in den Wasser meiner eigenen Liebe. Das ist, ich würde mal sagen, eine literarische Biografie von der letzten, von Rainer Maria Rilkes letzter Geliebten. Diesen Dichter darf man sich ja wirklich gar nicht so einsam im Elfenbeinturm vorstellen. Ne? Der war umgeben von Frauen sein Leben lang, hat natürlich Liebesbeziehungen geführt, aber Frauen haben ihn auch finanziert, sich um ihn gekümmert. Was hat Sie denn jetzt, Frau Frank, gerade an seiner letzten Geliebten, an Baladine Klusowska, so fasziniert?
Diese Malerin war eine der vielen Geliebten von Rilke, die insbesondere in den letzten Lebensjahren neben und bei und um ihn herum stand. Und diese Baladine Klusowska war eine Malerin und eine höchst ungewöhnliche Frau. Sie hat ihn bedingungslos geliebt, ohne Erwartung irgendeiner Gegenliebe. Und warum das so war, das hat mich interessiert. Und ob es eventuell auch mit ihrer jüdischen Herkunft zusammenhängen könnte, dem bin ich gefolgt. Und das habe ich entlang dieser umfangreichen Briefwechsel, die die beiden über 6 Jahre führten, erforscht.
Ich freue mich, dass wir gleich noch weiter drüber sprechen, über Baladine Klusowska, diese Malerin, Mutter und Jüdin. Julia Frank bleibt noch ein bisschen bei mir im Studio. Außerdem geht es in dieser Sendung um das Sterbetagebuch von Joachim Lottmann. Das postet der Popliterat gerade auf Facebook. Herzliche Einladung also zu einer Stunde voller Literatur. Ich freue mich, wenn Sie zuhören. Rainer Maria Rilke, das war ein Dichter der Liebe. In seinem Leben spielten Frauen eine große Rolle. Mit vielen führte er intensive Briefwechsel, Liebesbeziehungen natürlich, aber sie unterstützten ihn auch finanziell, kümmerten sich um seinen Alltag. Und eine ganz besondere Frau in Rilkes Leben, das war die Malerin Baladine Klusowska, seine letzte Geliebte. Die Frau, an die Rilke wohl tatsächlich den letzten von ihm überlieferten Brief vor seinem Tod schrieb. Und über diese Frau haben Sie, Julia Frank, jetzt eine literarische Biografie geschrieben. Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe, heißt das Buch, Rilkes letzte Geliebte. Und diese Frau hat ja viele Namen, Künstlernamen, Spitznamen, Muki, Maladine, Baladine. Welcher Name ist Ihnen der liebste?
Ich nenne sie meistens Baladine Klusowska, weil sie so auch beerdigt wurde. Aber sie ist eben anders beerdigt worden, als zwischenzeitlich benannt oder gar geboren. Geboren wurde sie als Else Spiro in Breslau, als jüngstes Kind eines jüdischen Kantors der Synagoge zum Weißen Storchen. Und diese Baladine Klusowska ist eine höchst ungewöhnliche Frau für ihre Zeit. Manchmal erinnert sie ein bisschen an Else Lasker Schüler, die ja auch eine solche ein Chamäleon ihrer selbst war und sich ständig neue Identitäten, Namen zugelegt hat. Und so ist auch diese Baladine Klusowska in ihrem spielerischen Freiheitsdrang eine, ungewöhnliche Frau ihrer Zeit gewesen.
Sie haben schon ein paar biografische Eckdaten jetzt genannt, eben geboren in Breslau, so Anfang, Mitte der 1880er Jahre, in eine jüdische Familie, geboren auch in eine Malerfamilie, ihr Bruder malt, einer ihrer Söhne soll ein berühmter Maler werden und sie malt eben auch, geht dann mit ihrem ersten Ehemann nach Paris, verkehrt dort in Künstlerkreisen, lernt dort wohl auch schon einmal flüchtig Rilke kennen und dann aber kommt der Sommer 1920 in Genf, sie trifft Rilke wieder und sie verlieben sich also heftigst. Wie leicht oder schwer war das denn überhaupt, jetzt über diese Frau zu recherchieren? Sie kommt mir so ein bisschen verschwunden in der historischen Versenkung vor.
Ja, das ist auch eine interessante Frage, warum sie so vergessen wurde von der Nachkriegsgermanistik. Aber es gibt tatsächlich einen sehr umfangreichen Briefwechsel, der im Original auch noch in Genf in der Fondation Bodmer erhalten ist. Und dort finden sich zudem Fotografien, auch noch Zeichnungen, Aquarellbilder von Baladine Klusowska und zudem Briefe von anderen Menschen aus Baladins Freundeskreis, von ihren Verwandten, ihrem Bruder, Briefe, die sie geschrieben hat, auch solche, die sie mit späteren Verlegern und mit einer anderen wichtigen Freundin Rilkes getauscht hat nach seinem Tod. Das ist eine ungeheuer reiche und aufregende Zeit der Recherche, der Lektüren gewesen, weil sich über Briefe Menschen natürlich auf unterschiedlichste Weise in ihren Facetten zeigen und jedem Briefpartner, jedem Adressaten gegenüber natürlich ganz anders. Natürlich hat sie sich einem Rilke gegenüber ganz anders gezeigt als ihrem Bruder oder seiner anderen Freundin, ihrer, man könnte sagen, Konkurrentin gegenüber. Sie hatte sehr viele Gesichter und das Besondere an beider Beziehungen war, sie hat sehr viel mehr geschrieben, muss man sagen, zunehmend. Und einen Teil der Briefe, ihre eigenen Briefe, hat sie auch verschwinden lassen, hat sie wahrscheinlich zerstört, denn sie finden sich auch nicht in der Fondation Bodmer. Andere Briefe, die sie nicht in dem Briefwechsel, den sie einmalig 1954 in der Schweiz hat erscheinen lassen, hat sie für sich behalten. Das Aufregende an beider Briefwechsel und Begegnung ist, es ist ja eine Liebe in Sprache und nicht in der deutschen, interessanterweise. Er hat zwar seine Dichtung und sein Malte auf Deutsch geschrieben und sie ihn darüber lesen und lieben gelernt, sie ihn quasi aufgesogen in seiner deutschen Dichtung, aber beide untereinander haben fast ausschließlich Französisch geschrieben und gesprochen.
Und sie haben auch viel zusammen gelesen. Sie haben jetzt diese vielen Briefe erwähnt, die sie sich geschrieben haben. Und mir schien aber auch die Literatur in ihrer Beziehung eine ganz besondere Rolle zu spielen. Also Baladin hat ganz fasziniert, also natürlich Rilke selbst gelesen, aber sie lasen auch gemeinsam. Zum Beispiel Bettine von Armin scheint sehr wichtig für beide gewesen zu sein. Ja, welche Rolle spielt die Literatur auch vielleicht als so ein Sehnsuchtsort, in dem sie sich beide treffen, habe ich gedacht.
Ja, der Sehnsuchtsort oder vielleicht auch der Dritte im Bunde. Mhm. Also tatsächlich steht die Literatur als Liebe zwischen beiden. Also es ist die Literatur, die beide verbindet und sie tauschen sich nicht nur über Bettina von Arnim aus, sondern es ist unter anderem Baladin Klusowska, die den Dichter Rilke mit den Metamorphosen von Ovid beschenkte. Zum ersten Weihnachtsfest 1920 schenkt sie ihm diesen Band und er wird prägend für sein späteres Werk, dieses Spätwerk, wo er im Februar 1922 dann in einem Schöpfungsstrom nach 10 Jahren Krise die Duineser Elegien vollendet und die Orpheus-Sonette vollendet. Ganz klar beeinflusst von Baladin und ihrer beider Gesprächen über Literatur, ihrem Einfluss auf sein Schaffen, sein Schreiben.
Die Rilke-Biografin Sandra Richter, Leiterin des Literaturarchivs Marbach, wo also auch große Teile von Rilkes Nachlass liegen, die schreibt, für Rilkes Spätwerk kann die Bedeutung von Baladin Klosowska nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hat sie da recht?
Ich denke ja, Baladin verkörperte für Rilke auch so vieles. Also zum einen war sie die Frau, mit der er über Literatur sprechen konnte. Und zum anderen war sie auf eine prekäre Art abhängig von ihm. Man muss sagen, leider auch finanziell. Sie war ja bettelarm. Es war tatsächlich eine Liebe, zwei unterschiedliche Menschen, wie sie kaum unterschiedlicher sein könnten. Sie war alleinerziehend mit 2 Söhnen. Und auch diese Söhne, diese Kinder waren für Rilke in seinem Schaffensprozess äußerst wichtig, weil er unter anderem auch mit dem jüngeren Sohn, mit Balthus, wie sie ihn zärtlich nannten, der später ein international renommierter Maler werden sollte, mit ihm zusammen ein Buch entwickelte. Seine Zeichnung, also die Tuschezeichnung von Balthus und Rilkes Worte dazu zeigen auf eine frappierende Weise eigentlich das Kennenlernen von Rilke und Baladin in Bildern und mit seinen Worten ergänzt. Es geht darin um eine Katze, aber die dargestellten Figuren sind zweifellos Baladin und Rilke.
Was jetzt aber schon auffällt, finde ich, Julia Frank, in diesen 6 Jahren, die Sie auch beschreiben, in denen eben Rilke und Klusowska Kontakt miteinander haben. Meistens ist es ja so, dass sie also sehnsüchtig ja wirklich auf seine Antwortbriefe wartet. Es fällt wirklich schnell diese Asymmetrie in dieser Liebesbeziehung auf, dass sie so viel mehr da reingibt, sich auch ein ganz anderes, eine andere Art von gemeinsamen Leben mit Rilke vorstellt, er sie eher eigentlich auf Distanz halten möchte. Warum geht sie nicht einfach? Warum hört sie nicht auf, ihm zu schreiben?
Das ist eine schöne Frage an alle Liebenden. Man kann sich ja nicht aussuchen, wo die Liebe hinfällt. Die Liebe geschieht unwillkürlich. Niemand ist Herr seiner Lieben. Und ich denke, dass Baladin Klusowska diesen Mann so endlos und bedingungslos lieben konnte, weil sie es musste und weil er nicht zurücklebte. Sie hat ihn bis an ihr eigenes Lebensende, sie hat ihn ja fast 40 Jahre überlebt, sie ist erst 1969 in Paris gestorben, sie hat ihn bis dahin geliebt und ist jeden Abend mit seinen Gedichten, seinen Briefen lesend, weinend oft eingeschlafen. Das schreibt sie in den 50er Jahren auch an ihre Freundin Charlotte Wolf, die Sexualwissenschaftlerin in London, schreibt sie, ach, der Rilke, der hat mich nicht geliebt. Sie wusste es all die Jahre und dennoch konnte und musste sie ihn lieben, wegen seiner Sprache. Und es war eine so geniale Möglichkeit, einen Menschen für immer und ewig zu lieben.
Wenn ich noch eine profane Frage quasi zu dieser Liebe stellen darf, was ich gedacht habe, als ich anfing von diesen, wie Sie sie beschreiben, rauschhaften Nächten zwischen den beiden beim Kennenlernen zu lesen. Na, sie unterhalten sich nächtelang auf dem Chaiselon. Da dachte ich, okay, die hatten jetzt natürlich schon mal Sex, und aber Julia Frank will das jetzt nicht so platt schreiben. Da geht sie jetzt von aus, dass wir uns das denken. Und dann kommt aber 50 Seiten später, schreiben sie wirklich so einen Satz, ah, das war jetzt wahrscheinlich die erste Nacht, in der sie miteinander schliefen. Und da habe ich mich erwischt und dachte, ach, hups, ich dachte, das wäre schon längst passiert. Wie muss man sich die Sexualität zwischen diesen beiden Menschen vorstellen?
Ich glaube, ungefähr so. Er sehr zaghaft, ätherisch. Er war ja, auch das stellt Sandra Richter in ihrer Biografie ganz schön, auch entlang der Dichtung dar. Man kann die Spuren dessen in den Duineser Elegien sehr schön nachvollziehen. Er war ein großer Onanist. Er fühlte sich vermutlich sexuell mit sich selbst am sichersten, am geborgensten. Und einen weiteren Hinweis auf diese möglicherweise gestörte Sexualität von Rilke gibt sie, indem sie ihm eines Tages später von ihrem jüngsten Lektüre-Eindruck schreibt. Da hat sie den Zögling Törleß gelesen von einem Dichter namens Robert Musil und fragt Rilke, ob er dieses Buch kennte. Rilke geht darauf überhaupt nicht ein, er antwortet darauf nicht. Wir wissen heute, Rilke war 10 Jahre vor Robert Musil in derselben Militärakademie St. Pölten als Zögling interniert, als 10-jähriger Junge. Und Rilke schreibt später an einen Freund, er sei dort an Leib und Seele missbraucht worden. Und das ist ein vielleicht wichtiger, entscheidender Hinweis auf seine Sexualität und auch die nur bedingt mögliche Sexualität zwischen Rilke und Baladin. Sie ist verrückt vor Leidenschaft. Sie schreibt ihm später auch einmal in einem Brief von ihrem abdominalen Traum, den sie nachts hatte. Sie schreibt davon, dass sie träumt, dass er ihr Schmerzen zugefügt hätte. Das sind natürlich auch emotionale Schmerzen, denn sie wartet und wartet und er lässt sie nur selten zu Besuch kommen. Ich glaube, dass die eigentliche Liebe zwischen beiden wirklich ausschließlich in der Sprache und auf die Ferne möglich war.
Was ja auch unausgesprochen ist zwischen den beiden oder worüber nicht gesprochen wird, ist Baladin Klusowska, Sie haben es schon angesprochen, Frau Frank, ihr Jüdischsein. Ein Aspekt, den so ein bisschen in den älteren Rilke-Bildern so häufig etwas entschärft wurde, ist eben Rilkes Antisemitismus. Es kam jetzt, finde ich, in den neueren Rilke-Biografien immer mal wieder, wurde das auch Thema. Und Sie stellen das eben in Ihrem Buch, seine abwertenden Aussagen über Juden in Zusammenhang eben mit diesem auffälligen Schweigen von dieser letzten Geliebten über ihre eigene jüdische Familie. Welche genau. Rolle hat das gespielt, glauben Sie, in der Beziehung?
Ich glaube, eine große Rolle, weil sie einerseits war die attraktive Exotin war, als die galten viele jüdische Frauen um die Jahrhundertwende. Ich denke auch an meine Urgroßmutter, die seinerzeit auch als erste ihrer sehr weit verzweigten Breslauer Familie es wagte, einen Nicht-Juden zu heiraten. So hatte auch Baladin Klusowska als erste in ihrer Familie einen Nicht-Juden geheiratet, den Maler Erich Klusowski. Aber Rilke gegenüber hat sie ihr Jüdischsein mit Schweigen verleugnet. Nur ein einziges Mal findet sich in diesem tausende Seiten umfassenden Briefwechsel ein Hinweis auf ihre Jüdischkeit, als sie von dem Pacte des Juifs schreibt, das ist das Pessachfest. Und Rilke gegenüber schreibt sie ansonsten von Weihnachten, von Ostern, von den Jungfrauen. Und Rilke wird nie auf die Idee kommen, ihr Liebesbeteuerung zu machen, sie zu lieben, ihr eine Liebeserklärung zu machen. Er würde nie auf die Idee kommen, eine Jüdin zu heiraten. In einem anderen Brief an eine andere Person schreibt er, er sei nie mit einem Juden befreundet gewesen.
Hat sich Ihr Rilke-Bild denn nochmal verändert jetzt durch das Schreiben dieses Buches und durch die Recherche von diesem Leben von Baladin Klusowska?
Ja, ich glaube, ich habe erst in diesem Briefwechsel und durch diesen Hinweis auf Musil, auf den Zögling Törleß und Rilkes Brief an den Freund, in dem er von dem eigenen Missbrauch erzählt, begriffen, wie zerstört sein sexuelles Leben war. Und vielleicht war das die Triebfeder seiner Dichtung, seiner romantischen Verbindung zur Welt.
Julia Frank über Rilke, über Baladin Klusowska, die Malerin, Mutter, Jüdin und Rilkes letzte Geliebte. Haben Sie vielen Dank, Julia Frank, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich ertrinke in den Wassern meiner eigenen Liebe, heißt das Buch, über das wir gesprochen haben, von Julia Frank, ist im Pfaueninsel Verlag erschienen. 176 Seiten, 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Nein, stopp, schwöre ich mir. Heute und hier werde ich jemanden kennenlernen, der mir ein Kind macht. Von mir aus auch auf einem Abstellgleis im Wedding.
Sagt sich eine Frau Mitte 30, die unbedingt ein Kind will. Die Männer um sie herum wollen sich hingegen nicht festlegen. In ihrem neuen Roman Anti Müller nimmt Autorin Jade Yasemin Önder moderne Beziehungen sowie den vermeintlich feministischen Kulturbetrieb so poetisch wie gekonnt unter die Lupe oder besser gesagt auseinander. Heute Abend liest sie in Nürnberg.
Wir waren noch nicht lange zusammen. Erster Urlaub, Italien und so weiter. Da hatte ich K. schon auf eine Bank gesetzt und ihm gesagt, dass ich übrigens ein Kind will. Und er sich gerne verpissen könne, wenn ihm das anders geht.
Anti Müller, die Lesung mit Jade Yasemin Önder, heute um 19.30 Uhr im Z-Bau Biergarten in Nürnberg. Im September liest sie in Hamburg und danach in Berlin.
Odysseus.
Es ist nicht das erste Mal, dass jemand das dem griechischen Dichter Homer zugeschriebene Epos, die Odyssee, verfilmt. Aber dieses Mal ist es eben einer der erfolgreichsten Regisseure Hollywoods mit hohem Budget und einem Starcast. Die Odyssee von Christopher Nolan feiert ungeachtet jeglicher Debatten bereits Riesenerfolge. Heute Abend wird der Film Open Air in Dresden gezeigt.
Ich erinnere mich an eine Frau, einen Sohn. Heimat.
Odysseus, gespielt von Matt Damon, begibt sich nach dem Trojanischen Krieg auf eine lange und gefährliche Heimfahrt zurück zu seiner Familie und muss sich den Launen der Götter, mythologischen Ungeheuern und diversen Prüfungen stellen. Nolans Film ist vielleicht ein guter Anlass, die Odyssee nochmals zu lesen. Der Film ist heute ab 21 Uhr zu sehen, bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden.
Ithakas König wird wiederkommen.
Der Literarische Sommer ist ein deutsch-niederländisches Literaturfestival, das seit Anfang Juli in 19 Städten viele Menschen mit Lesungen, Gesprächen, Spaziergängen und Ausstellungsbesuchen begeistert hat. Heute Abend liest Nora Gomringer aus ihrem lustigen, traurigen und in jedem Fall sehr würdevollen Nachrufroman auf ihre verstorbene Mutter. Am Meerschwein übt das Kind den Tod.
Ich konnte nach dem Tod meiner Mutter aus lauter Schock keine Gedichte finden in mir. Also das Schreiben und dann, als auch alle dachten so, du kannst dich ja vielleicht trösten durch das Schreiben und so. Ich merke, es funktioniert überhaupt nicht. Also die Relevanz von Gedichten war wie weggespült.
Nora Gomringer liest aus Am Meerschwein übt das Kind den Tod heute um 19.30 Uhr in einer Gartenlesung im Rahmen des Literarischen Sommers in der Reuschenberger Straße 5 in Leverkusen. Der Literarische Sommer geht noch bis zum 19. September.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Åsne Seierstad, das ist eine vielfach ausgezeichnete Journalistin aus Norwegen. 2018 hat sie zum Beispiel den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen für ihr Buch über den norwegischen Attentäter Anders Breivik. Und auch ihr aktuelles Buch, das ist in Norwegen mit wichtigen Preisen ausgezeichnet worden, von der Kritik als Buch des Jahres 2025 gefeiert. Die deutsche Ausgabe von diesem Buch, die erscheint heute. Sie heißt »Der Krieg ist anderswo, Russland von innen«, und meine Kollegin Andrea Gerg, die kann uns mehr darüber erzählen. Hallo Andrea.
Hallo Miriam.
Was interessiert denn Åsne Seierstad an Russland?
Ja, sie hat ja eine sehr enge Verbindung zu Russland. Sie war schon als sehr junge Frau nach St. Petersburg gegangen in den 90er Jahren. Ihr Vater, der hatte dort ein Stipendium an der Uni, und sie hat angefangen, Russisch zu studieren und wurde dann Korrespondentin einer norwegischen Tageszeitung in Moskau. Und von da aus ist sie mit Anfang 20 nach Tschetschenien gegangen in diesen Krieg und hat da aus einem Waisenheim berichtet. Da hat sie eins ihrer ersten Bücher drüber geschrieben. Der Engel von Grosny heißt das, Tschetschenien und seine Kinder. Und jetzt, als der russische Angriffskrieg begonnen hat, da sucht sie so einen Weg, ins Land zu kommen. Das erzählt sie am Anfang. Sie braucht eine Einladung, beantragt dann ein Visum. Und da kommt auf einmal im Radio die Nachricht im Januar 2023, dass so ein junger Russe über die Grenze nach Norwegen gekommen ist. Vielleicht erinnert sich da noch mancher dran. Der war mit der Wagner-Gruppe in der Ukraine, hat er gekämpft, Andrei Medvedev. Alle fragen sich in Norwegen, ist das ein Spion oder ist das wirklich ein Deserteur? Und sie ist tatsächlich inzwischen aber in St. Petersburg und merkt, dass sie eigentlich von den Leuten nichts erfährt. Die trauen sich alle nicht, überhaupt was zu diesem Krieg zu sagen. Und dann beschließt sie, diesen Russen erstmal in Norwegen zu treffen. Sie kennt seinen Anwalt und dann kann sie ihn auch mit ihm sprechen und hört sich seine Geschichte an.
Und die Geschichte dieses Söldners ja auch eigentlich, das erzählt sie dann in diesem Buch?
Ja, also das ist der erste Teil des Buches. Es hat drei große Teile und sie erzählt eigentlich, dass dieser Mann eigentlich sein Leben, wie er zum Wagner-Söldner geworden ist, im ersten Teil. Das beginnt auch mit seiner Flucht und den ganzen schrecklichen Kampfhandlungen davor. Aber dann geht der Text zurück und erzählt eigentlich so seine Lebensgeschichte, die von Anfang an von heftiger Gewalt, von Alkoholismus und totaler Perspektivlosigkeit geprägt ist. Der Vater ist ein richtig brutaler Schläger. Alle im Dorf sehen das, aber keiner macht was. Die Mutter wird von einem volltrunkenen Traktoristen überfahren. Dann kommen alle Kinder in verschiedene Kinderheime. Und früh wird dann auch André selbst kriminell. Er landet immer wieder im Gefängnis, dann bei der Armee, schließlich bei dieser Wagner-Truppe. Die hat ja auch tatsächlich viele Strafgefangene rekrutiert. Und diese Geschichte, die erzählt Åsne Seierstad quasi so von außen, also mit einer autorialen Erzählstimme irgendwie. Und das ist immer wieder eingebettet in größere politische politische und historische Zusammenhänge. Also da wird ganz deutlich, das ist kein Einzelfall, sondern das ist eigentlich nur ein Symptom einer Gesellschaft, deren ganze Kultur eigentlich auf Gewalt anstatt auf Liebe basiert. Da zitiert sie einmal die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die das so gesagt hat.
Und du hast jetzt aber gesagt, Andrea, diese Geschichte von Andrei Medvedev, diesem Söldner, das ist der erste Teil. Was folgt denn dann im zweiten Teil dieses Buches?
Ja, also der zweite Teil, da fährt sie dann tatsächlich nochmal selbst nach Russland, erst nach Moskau, dann nach St. Petersburg. Und gerade ist sie in St. Petersburg, als dieser Prigoschin, der Wagner-Mensch, auf Moskau zugeht, dann denkt sie, oh Gott, jetzt verpasse ich das, fährt sie zurück. Und sie trifft dann in diesen beiden weiteren Teilen sehr, sehr viele Menschen, ganz unterschiedliche, für die es zum Teil auch wirklich gefährlich ist, für sie selbst ja übrigens auch, überhaupt da unterwegs zu sein oder für die Russen dann mit ihr als Norwegerin zu sprechen, weil sie will wissen, wie erleben die Menschen diesen Krieg, also was denken sie darüber? Und die wenigsten antworten natürlich offen darauf, aber einige dann schon, auch überraschend zum Beispiel, als sie da in Moskau ankommen, da fängt der Taxifahrer ungefragt an zu schimpfen, dass die Sanktionen Europas müssten viel härter sein, die Russen würden nur auf die Barrikaden gehen, wenn man sie hungern lässt. Dann aber trifft sie wieder so einen 18-jährigen Oligarchensohn, der alle Falschinformationen, die Putin verbreitet, ungefiltert wiedergibt. Also zum Beispiel, dass die Ukraine den Krieg begonnen hätte und sowas. Und sie beschreibt, wie die Lehrpläne in Russland umgetrimmt wurden, wie Medien kaltgestellt werden. Da fand ich zum Beispiel ein ganz starkes Kapitel, wie sie den Chefredakteur der Novaya Gazeta besucht. Das ist ja auch so eine vollkommen kaltgestellte Zeitung. Und dann in das Büro der ermordeten Anna Politkovskaya schaut. Das ist so gelassen worden von den Kollegen wie an ihrem letzten Arbeitstag. Und diese Journalisten, die machen einfach immer weiter, egal wie gefährlich das für sie ist. Also sie schafft es, da so ein sehr, sehr vielschichtiges Porträt zu zeigen, in dem schon immer wiederkehrende Motive auch taufen. Zum Beispiel so Angst bei den Leuten, Resignation, aber auch Gleichgültigkeit. Aber auch viele Widersprüche, weil eben auch sehr mutige Menschen da noch sind.
Mir scheint jetzt aber auch besonders, wenn ich dir zuhöre, Andrea, dass es Sajastad da wirklich ja anscheinend geschafft hat, so Inneneinsichten in dieses Land zu kriegen. Das gibt ja eben kaum noch westliche Journalistinnen und Journalisten, die dahin reisen können nach Russland.
Genau, das heißt ja auch Russland von innen und dass man, sie nimmt einen so mit. Also das ist natürlich ein Ausschnitt, den sie gewählt hat, einfach die Leute, die sie treffen konnte. Das hat jetzt keinen Absolutheitsanspruch als historischer Klassiker oder so, aber es ist eben ein sehr vielschichtiges Panorama. Dazu kommt, und das ist eigentlich bei all ihren Büchern so, dass das unglaublich gut geschrieben ist, sehr, sehr anschaulich und sie geht mit so einer unglaublichen Offenheit und Wärme auf die Leute zu. Und was ich erstaunlich fand, sie ist in diesem Buch deutlich selbstpräsenter als in anderen Büchern, weil sie eben auch immer deutlich machen will, wen hat sie getroffen, wie ist sie da hingekommen. Sie besucht zum Beispiel auch die Verwandten von diesem Andrei Medvedev, die Tante in Sibirien, seinen Vater, die Schwestern im Kinderheim. Ist also auch so eine Art Reisebuch, sehr informativ und spannend und irgendwie fand ich, es war packend, das zu lesen wie so ein Kriminalroman. Nur leider muss man immer wieder auch sich klar machen, und das macht sie auch, dass es eben reale Verbrechen sind, um die es hier geht, und dass auch kein Ende des Ganzen ja in Sicht ist.
Usne Sajastad, der Krieg ist anderswo, Russland von innen, heißt das Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, aus dem Norwegischen übersetzt von Anja Lerz, im Hansa Verlag erschienen, 608 Seiten, 32 Euro. Und vielen Dank für diese Buchkritik an Andrea Gerg. Falls Sie in Berlin sind, heute Abend liest Usne Sajastad aus ihrem Buch In Berlin in der Nordischen Botschaft. Um 19 Uhr geht's los. Das Auditorium ist da zwar schon ausgebucht, aber es gibt noch freie Plätze im Foyer. Dahin gibt es dann eine Live-Übertragung. Der Eintritt ist frei. Bei Joachim Lottmann, da wird aus dem Leben fast augenblicklich Literatur. Seit Jahrzehnten schreibt dieser Autor über sich selbst, über Freunde und Feinde, seine Abstürze und Erfolge. Und er lässt dabei immer gern offen, was eigentlich tatsächlich passiert ist und was er dazu erfunden hat. Bekannt wurde Joachim Lottmann Ende der 80er Jahre mit seinem Debütroman Mai, Juni, Juli. Und später wurde er dann zu einer prägenden Figur der deutschen Popliteratur, obwohl dieses Label Popliteratur auch wirklich nur zu einem Teil auf ihn zutrifft. Jetzt hat Lottmann dieses poetologische Prinzip, eben das eigene Leben fortwährend zu Text, in Text zu verwandeln, das hat nochmal eine neue Dringlichkeit bekommen, denn Lottmann ist schwer an Krebs erkrankt und seit Juni führt er auf Facebook ein öffentliches Tagebuch über seinen Alltag mit der Krankheit. Der Literaturkritiker Volker Weidermann, der kennt Lottmann und kennt auch sein Werk seit langem, ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Volker Weidermann.
Hallo, guten Tag.
Im vergangenen Herbst, also im Oktober 25, da haben Sie Lottmann ja nochmal getroffen für eine große Reportage, ist damals in der Zeit erschienen. Da war er schon krank und Lottmann hatte, ja, vielleicht können Sie uns das nochmal erzählen, er hatte bei Ihnen so eine Art Nachruf bestellt?
Kann man so sagen. Ja, die Dinge regeln sich ja jetzt, hat er mir geschrieben. Und ich hatte bestimmt 10, 15 Jahre nichts von ihm gehört. Das war wirklich wie so eine SMS aus dem Bardor, aus dem Zwischenreich zwischen Leben und Tod. Und er schrieb darin, dass er immer schon wusste, dass das Wichtigste ja ist, wie eine Geschichte endet in der Literatur und im Film und natürlich auch in der Wirklichkeit. Und er erzählte mir von seiner Krankheit und von seinem Wunsch, dass sein Leben und sein Schreiben, was ja bei ihm fast in eins geht, auch gut endet. Und ich sei dafür der ideale Mann, um das einmal aufzuschreiben. Und da war das noch nicht öffentlich. Ich glaube, im Mai 25 hatte er mir die SMS geschrieben und da hatte er noch nicht angefangen, öffentlich darüber zu schreiben.
Ich finde auch den Auftrag an Sie, den Sie eben in Ihrem Artikel zitieren, finde ich auch lustig, muss ich sagen. Die Geschichte des Autors, also die Geschichte von ihm, sollen Sie bitte und seiner sogenannten Lebensliteratur, die sollen Sie bitte klug zu Ende erzählen. Also dieses kleine Adjektiv, diese Ergänzung, dass Sie doch bitte klug schreiben sollen, das hat mir gut gefallen. Wie würden Sie denn, Herr Weidermann, jetzt Lottmanns Schreiben, er nennt es selbst Lebensliteratur, wie würden Sie das nennen? Was macht seine Texte, was macht sein Schreiben aus?
Ich bin gar nicht sicher, ob er das selbst erfunden hat oder dann begeistert als Label angenommen hat, aber es ist tatsächlich eine fast magische Kunst, live mitzuschreiben und die Welt in den guten Momenten seines Schreibens zumindest dann ein kleines bisschen heller, ein kleines bisschen verrückter, ein kleines bisschen magisch zu machen, sodass irgendwie die Achse der Wirklichkeitswahrnehmung so ein bisschen verschoben ist. Also wenn es einfach nur die Welt wäre, dafür braucht kein Mensch die Literatur. Es ist so ein Erheben, ein bisschen des Schreibens. Und er kann wirklich wahnsinnig gut und schnell und direkt schreiben und mitunter aber natürlich auch sehr, sehr böse. Und was das Schöne und manchmal auch, viele finden es auch grauenvoll, ist, dass es klingt alles genauso wahr, dass es genauso passiert, ist es aber eben nicht. Und dadurch haben auch viele Menschen im wirklichen Leben ziemliche Angst, ihm zu begegnen, weil sie nicht in diese Bücher hineingeraten wollen und dann auf, ja, etwas übereuphorische oder hämische Weise sich in der Literatur wiederzufinden. Also auch ich muss sagen, dass ich in den letzten Jahren, wenn die Lottmann aus der Ferne sah, lieber geschaut habe, oh, wie gerate ich nicht in einen seiner Romane hinein.
Jetzt schreibt er eben seit Juni dieses öffentliche Tagebuch auf Facebook. Er nennt es ein langweiliges Tagebuch. Da schreibt er dann eben auch so kurze Notate. Ja, ich finde tatsächlich ganz interessant seine Begegnung mit Pflegerinnen, mit Pflegern, was er daraus macht. Er hat auch so ein E-Dreirad, mit dem er durch Wien fährt offenbar. Es geht aber natürlich auch um Warten im Krankenhaus, wie er wieder ins Krankenhaus muss, da auf Untersuchungen wartet. Wie lesen Sie jetzt, Volker Weidermann, wie lesen Sie dieses langweilige Tagebuch, dieses Sterbetagebuch?
Es ist langweilig, in der Tat, weil es eben fast nichts passiert. Man wartet auf den Toten. Das ist eine Form von stillstehender Zeit. Aber natürlich mag ich es auch sehr, sehr gern. Und gerade was Sie am Anfang geschildert haben, die Pflegerinnen und Pfleger, die schildert er nun wirklich alle voller Dankbarkeit und Euphorie. Und ich habe das Gefühl, seine Kunst, das Leben leuchten zu lassen und die Menschen um ihn herum, das hat jetzt in diesen, ja, wahrscheinlich wirklich letzten Monaten seines Lebens nochmal so eine neue Kraft erreicht. Er kann wirklich diese Dankbarkeit, das viele von uns ja kennen, wenn sie in einer verzweifelten Situation krank, ausgeliefert sind anderen Menschen, wenn man diesen Menschen, denen man, wenn es uns gut geht, eher nicht begegnet, wenn man sieht, was für eine fantastische Arbeit die machen, was für gute Menschen das sind und wie gut dieses System in vielen Teilen auch funktioniert und wie dankbar man sein kann. Das schreibt er wirklich richtig, richtig schön und mitreißend auf. Das gefällt mir am besten.
Nun haben natürlich auch andere Autorinnen, Autoren so eine Art von Sterbetagebüchern geschrieben. für meine Generation, auch für meine eigene Lesesozialisation ganz prägend. Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur, ein Blog, den er geführt hat, dann posthum als Buch erschienen. In welcher jüngeren oder älteren literarischen Tradition sehen Sie jetzt dieses Tagebuch von Lottmann?
Ja, Herrndorf ist natürlich wichtig und besonders und von einer ganz besonderen literarischen Qualität. Das hatte er anfangs erst für sich geschrieben, wurde dann von Freunden gedrängt, das öffentlich zu machen. Aber es gehört auch Christoph Schlingensief dazu. Und unglaublich, habe ich jetzt nochmal drin gelesen, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, hat er geschrieben. Oder jetzt kürzlich, ein bisschen verschoben, aber vom Schriftsteller Pasire Hüstvedt und Paul Auster. Da hat ja seine Frau, also Paul Auster war schwer an Krebs erkrankt und seine Frau hat das dann übernommen, sozusagen aus dem Cancerland, wie sie es schrieb, auf Facebook und Instagram zu schreiben und dann später ein Buch draus zu machen. Auch Martin Walser und Günter Grass haben am Ende ihres Lebens Sterbegedichtbände geschrieben. Also das ist schon eine Tradition und es hat schon die besondere Kraft von diesen Büchern ist natürlich neben der literarischen Qualität ist dann uns allen, die wir das Glück haben, nicht mit einer Sterbediagnose leben zu müssen, einfach dieses Glück des am Lebenseins beschrieben zu bekommen. Also kaum jemand hat das so euphorisch beschrieben wie Christoph Schlingensief, der am Ende schreibt, am liebsten würde ich einfach allen Menschen zurufen, wie toll es ist, auf der Erde zu sein, was einem da genommen wird, wenn man gehen muss. Ich wünsche mir so sehr, dass die Leute begreifen, wie sehr es sich lohnt, sich um diese Erde zu kümmern. Und das ist ja im Grunde so der Grundton von den meisten dieser Bücher, der uns einfach sagt, Leute, genießt die Zeit, das ist unglaublich schön.
Jetzt ist vor 2 Wochen schon ein erster Nachruf auf Joachim Lottmann erschienen im Neuen Deutschland. Ein Nachruf zu Lebzeiten ist er da übertitelt. Hat er offensichtlich selbst drum gebeten, damit er ihn noch lesen kann. Ich fühle mich jetzt trotzdem ein bisschen seltsam, muss ich sagen, die Frage zu stellen. Mach's jetzt aber trotzdem zum Abschluss an Sie, Volker Weidermann. Was glauben Sie denn, bleibt vom Lottmannschen Werk? Womit geht der in die jüngere literarische Geschichtsschreibung ein?
Immer schwer, ne? Weil ich bin ja für die Zukunft eigentlich nicht verantwortlich, sondern versuche die Gegenwart so stark zu beschreiben, dass sie in der Zukunft noch hält, genau wie es die Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch machen. Am stärksten ist gewiss, immer bitter für einen Autor, sein Anfangswerk, mal Juni, Juli, weil es so völlig unverstaubt ist noch heute, also weil man da diese Euphorie, ich bin wirklich Schriftsteller, ich kann die Welt festhalten, die Welt, das ist am Ende ja besonders geht diese Verzweiflung, deshalb ist eben noch nicht verzweifelt, sondern euphorisch, ich kann das, was jetzt ist, dauerhaft, nicht für die Ewigkeit, für eine kleine Ewigkeit festhalten. Und diese Energie ist, glaube ich, in Mai, Juni, Juli am stärksten. Und erstaunlich, als ich jetzt bei ihm war, er hat ja davor schon geschrieben und das war so rührend und schön und gleichzeitig auch literarisch besonders, als er die noch früheren Aufzeichnungen mir vorlas und sich selbst sein Leben vorgelesen hat, wie es damals war. Und ich glaube, ein bisschen was davon wird vielleicht aus einem kommenden Nachlass auch herausgegeben werden. Also bin schon voller Hoffnung, dass ein bisschen davon, von dieser Art, die Welt zu sehen und die Welt zu feiern, ihn und vielleicht auch uns überdauern wird.
Volker Weidermann, über den Schriftsteller Joachim Lottmann und über sein Sterbetagebuch haben wir gesprochen, das er gerade fortlaufend auf Facebook veröffentlicht. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und für den Blick in die Zukunft, Volker Weidermann.
War mir eine Freude. Tschüss.
Tschüss.